Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Ampel wird nach Einschätzung vieler politischer Beobachter immer wieder ins Gespräch gebracht. Sie bleibt im Gespräch. Sie wird wahrscheinlicher. Wir haben es auch gerade gehört. Mein Gast in dieser Stunde, Nikolaus Blome, ist auch der Meinung, dass einiges für die Ampel spricht. Was aber konkret dafür spricht, dass es die Ampel wird und was dagegen, das möchten wir jetzt besprechen. Und ich möchte erstmal gemeinsam mit Ihnen, Herr Blome, reinhören, was Robert Habeck gerade eben gesagt hat nach den Beratungen mit den Grünen.
Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik. Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche offene Stellen und auch Differenzen, das wissen wir. Das betrifft natürlich sowohl Grüne und FDP, aber auch Grüne und SPD. Viele Dinge sind noch nicht durchdiskutiert, geschweige denn so konkretisiert, dass man sagen kann, das ist jetzt auf einem sicheren Gleis.
Also ich höre da beides raus. Einmal dieses, ja, der Wille ist da, aber gleichzeitig auch, das ist nicht auf einem sicheren Gleis. Ich habe gestern mal in Ihr Programm reingeschaut und Sie haben diese Vorsondierungen als Gesäusel bezeichnet. So ein bisschen schuldbewusst. Sie haben sich danach auch entschuldigt. War das, was Sie jetzt gerade gehört haben, auch Gesäusel?
Mit Gesäusel meinte ich, dass die ersten Gespräche ja dazu dienten, irgendwie eine positiv aufgeladene Atmosphäre herzustellen. Das ist sicherlich klug gewesen, auch eine Erfahrung bzw. Lehre aus den echt traumatischen Erfahrungen von Koalitionsverhandlungen, an denen ja FDP und Grüne 2017 auch schon beteiligt sind, die dann mit dem bekannten Scheitern geendet haben. Insofern ja, aber das wird nicht den weiteren Verlauf der Dinge prägen können. Denn da geht es um sehr fundamentale, mit starken Überzeugungen auf allen drei Seiten, mindestens aber immer auf zwei Seiten aufgeladenen Positionen, die man jetzt übereinander bringen muss und die man vor allen Dingen, da es so Grundüberzeugungen sind, also wie viel Staat wollen wir haben, wie viel wollen wir dem Einzelnen trauen, wie viel soll der Staat investieren oder sollen es lieber Private tun, meinetwegen beim Klimaschutz. Also von so grundsätzlich unterschiedlichen Überzeugungspositionen kommt, werden die jetzt ganz viele Punkte daran durchdeklinieren müssen und das wird extrem schwer.
Ja, wir haben es gehört, Habeck bezeichnet das als den Keks, der noch nicht gegessen ist. Was sind denn so die harten Krümel im Keks aus Ihrer Sicht?
Das fängt bei der Steuerpolitik an, wo die einen die Steuern raufmachen möchten und die anderen die Steuern lieber runter machen möchten. So im Saldo zumindest und für bestimmte Gruppen. Vielleicht kann man darüber hinwegkommen, dass es mit der Steuerpolitik dieser Bundesregierung eh nicht so weit her sein wird, weil das Allermeiste, was man davor haben kann, so man sich denn einigt in der Ampel, am Ende auch durch den Bundesrat muss. Und da hat die Union, die CDU, immer noch eine so große und starke Position, dass ohne sie nichts geht. Das heißt, wenn eine Ampelregierung mit der Steuerpolitik anfangen würde, würde sie sich jede Menge Niederlagen im Bundesrat einhandeln. Also werden die das mutmaßlich nicht machen. Aber natürlich ist Klimaschutz bis hin zu einem Punkt wie Tempolimit 130. Ich weiß nicht genau, was der Kompromiss aus ja, wir möchten ein Tempolimit und nein, wir möchten auf gar keinen Fall eins haben. Also was ist das dann? Jeden zweiten Tag ein Tempolimit?
Mal 140, mal nur 100 oder so.
Genau, ein Durchschnittswert, ja.
Was ich mich trotzdem frage, ich habe es vorhin schon mal so diese blinkende Ampel genannt. Natürlich merkt man jetzt, dieser Wille ist trotzdem da und es wurde ja auch von Anfang an signalisiert, wir wollen diese Brücken auch bauen, wenn es möglich ist. Aber es könnte ja auch sein, in der politischen Verhandlungswelt ist ja auch ein Nein nicht unbedingt immer ein Nein. Also es könnte ja auch sein, dass die Verhandlungen dann wirklich stocken, so wie Sie es gerade schon skizziert haben, dann plötzlich Armin Laschet wieder die Stärke haben kann, als der schwächere Verhandler zu sagen, mit mir könnt ihr das alles durchkriegen und dann doch noch zum Kanzler wird. Wie sehen Sie das?
Das ist nicht auszuschließen. Ich glaube, es ist jetzt schon ganz klar auf dem Weg in Richtung Ampel, hat Christian Lindner in seinem Statement, etwas später als die Grünen ja auch gesagt, es ist so etwas wie der Wählerwille, wenn man den so eng zusammenfassen kann, dass diese drei Parteien zunächst einmal echte Gespräche führen, weil sie alle drei gewonnen haben. Es gibt einen klaren Verlierer dieser Wahl, das ist die CDU-CSU, und es gibt drei abgestuft, aber immerhin auf der Gewinnerseite stehende Parteien, das sind die Ampelparteien. Insofern glaube ich, wäre es ganz schwer zu argumentieren gewesen, für wen auch immer zu sagen, nee, wir fangen mit dem Verlierer an zu verhandeln. Also jetzt fängt man also mit dem Gewinner namens Olaf Scholz an zu verhandeln, namens SPD, und dann wird man sehen.
Gleichzeitig machen ja auch immer wieder diese Durchstechereien, wie es so genannt wird, die Runde. Gerade gestern wieder hat die Union offensichtlich doch wieder was durchgestochen aus den Gesprächen mit den Grünen. Wir haben in der Grundschule tatsächlich schon gelernt, dass man schweigen soll, wenn man das vereinbart hat. Wir hatten da dieses Zeichen, kennen Sie bestimmt, den Schweigefuchs oder eben auch einen Schlüssel, den man vor dem Mund schließt und dann wegwirft. Warum ist das so schwer? Klar, da stehen taktische Ideen dahinter, aber warum kann die CDU nicht den Schweigefuchs?
Ich muss einräumen, dass zu meinen Schulzeiten das mit dem Schweigefuchs irgendwie anders durchgesetzt wurde. Aber
wie denn?
Ich finde, dass mein Gefühl ist, es ist auch ein bisschen ein Vorwand gewesen. Ja, da sind so 1, 2, 3 Investitionen rausgetröpfelt, stimmt schon. Aber deren Inhalt, wenn man ehrlich ist, war wirklich eher belanglos. Also das aus einer Runde mit den Grünen herauströpfelt, wir möchten gerne mehr Klimaschutz haben und den Kohleausstieg vorziehen. Da hätte man auch ins Wahlprogramm gucken können oder jede x-beliebige Marktplatzrede von Herrn Habeck und Frau Baerbock anhören können. Also, dass sie das in den Runden nochmal wiederholen, haben sie offenkundig, ist rausgestochen worden, meinetwegen. Aber das ist jetzt nicht wirklich von inhaltlicher Bedeutung beziehungsweise von irgendeinem großen Vertrauensbruch, finde ich, der dahinter steht. Aber ja, man hatte es vereinbart und es bietet, geliefert von mutmaßlich wahrscheinlich von CDU, CSU selber, den Vorwand, mit ihnen nicht zu verhandeln. Selber schuld, kann man nur sagen.
Wie sehen Sie das als ehemaliger Bild-Chefredakteur? Die Bild hat ja diese Informationen dann rausgegeben. Haben da auch die Medien eine gewisse Verantwortung, vielleicht dann auch nicht immer per WhatsApp nochmal nachzuhaken? Wie war es denn? Was waren die Inhalte?
Nein, ich finde, dass die Medien durchaus die Verantwortung und den Auftrag haben, so viel herauszufinden wie möglich. Auf der anderen Seite habe ich ein gewisses, wenn man so will, handwerkliches Verständnis dafür, dass eine kleine Gruppe, insbesondere wenn da Parteichefs alleine miteinander zusammensitzen, sich quasi auch selber testen, ob etwas aus so einer Runde rauskommt oder eben nicht. Ob es verfälscht rauskommt, ob es mit einem Spin rauskommt, denn das ist ja oftmals auch das Interesse derer, die etwas rausgeben, selber gut dastehen, den anderen nicht so gut dastehen lassen. Also das gehört zum Spiel. Wie gesagt, das, was inhaltlich rauskam, das bisschen, fand ich, ehrlich gesagt, keine Kollegenschelte, aber fand ich belanglos. Darauf allein fußen zu lassen, die Entscheidung, mit denen reden wir nicht mehr, mit der CDU, CSU, wäre weit übertrieben gewesen. Es hat andere Gründe und die sind viel, viel gravierender. Die CDU hat im Moment niemanden, weil Sie das eben auch fragten, der große Teile von Zugeständnissen machen könnte und dessen Unterschrift dann gilt. Armin Laschet, wenn er sagt, okay, Kohleausstieg vorziehen, müsste immer Angst haben, dass ihn irgendjemand von hinten weggrätscht in seiner eigenen Partei und sagt, dafür hast du gar nicht die Macht und gar nicht die Autorität oder die Befugnis von uns, deinen Parteimitgliedern bzw. Präsidiumsmitgliedern sowas zu unterschreiben. Also mit ihm zu verhandeln, hieße auf unsicherem Terrain zu verhandeln. Und das ist in der Dreierkonstellation noch schwieriger. Insofern hat sich die CDU weitgehend selber aus dem Spiel genommen.
Letzte Frage, die stelle ich allen politischen Beobachtern in diesen Tagen. Wann rechnen Sie mit einer neuen Regierung? Mein Gast gestern hat gesagt, vor Weihnachten wird es noch was.
Ich habe bislang immer gedacht, das dauert länger als Weihnachten. Und das würde ich auch keinesfalls jetzt ausschließen wollen. Im Moment schaut es aus, wie die machen gut Tempo. Und nun wollen wir mal schauen, wie sie sich auf der Strecke verhalten. Übrigens wird es dann eine Vielzahl von Indiskretionen geben, weil sie mehrere Arbeitsgruppen mit dann Dutzenden von Mitgliedern auf keinen Fall in dieser Form unter der Decke halten können und abgeschlossen halten können, wie eine Viererrunde von zweimal zwei Parteichefs. Also das wird schon noch eine ganze Zeit lang dauern, glaube ich.